WDR Zeitzeichen. Stichtag heute,
18. Februar 1867. Der Geburtstag der Schriftstellerin Hedwig Kurzmaler.
Wie war der Wertename?
Hedwig Kurzmaler.
Kurzmaler? Könnte hier nicht eine Verwechslung vorliegen?
Kurzmaler.
Kurzmalaria.
Furzmalheur.
Schändlich die Namen, die ihr gegeben, hämisch, was ihr nachgesagt, zutiefst verletzend, was die schreibende Zunft von Kollegen kann, darf man hier nicht sprechen, an Spott über ihr Haupt ausschütten.
Darf ich als ihr letzter Verehrer mich ihnen nahen? Heute, da ein guter Teil, wenn auch nicht gerade der beste Teil Deutschlands, Ihnen offen oder insgeheim zujubelt? Sie werden fragen, warum ich Ihren letzten Verehrer mich nenne. Nun, bislang war es nur Ihr Name, gnädige Frau, der gleichsam ein Symbolum, ein feststehender Begriff, ein Schlachtruf war, den ich kannte. Nie hat mich ein Strahl Ihres Genies getroffen.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es sogenannte Geschmackserzieher, die hießen wirklich so.
Im schönen Ruhrgebiet zu Bochum an der ersten Universität der Bundesrepublik hat dieser junge Mann die Doktorwürde erlangt. Thomas Küpper, gewandt und belesen in Sachen Kitsch und Kunst, Literatur und Medien.
Geschmackserzieher, die darauf geachtet haben, dass diese sogenannten ungebildeten Menschen möglichst ein gutes Buch lesen, was so gerade noch für sie verständlich ist, aber was sie hin zum angeblich Höheren führt. Also sie sehen auch schon diese Anmaßung, die daran liegt, die Menschen erziehen zu wollen.
Meine Bekannten, die ich bat, mir Romane von ihnen zu leihen, leugneten in hässlicher Weise, solche zu besitzen, als ob das eine freche Zumutung von mir wäre, deren sie sich zu schämen hätten. Und ohne die Liebenswürdigkeit der Leihbibliothek, dieser literarischen Bedürfnisanstalt, hätte ich die Freude, sie persönlich durch ihre Romane kennenzulernen, mir kaum verschaffen können.
Hedwig Kurzmaler, welch ein Schicksal, was für ein steiniger Weg. Unehelich geboren, heute vor 150 Jahren, vom Stiefvater auf das Heftigste abgelehnt, aufgewachsen bei lieblosen Pflegeeltern, schändlich vernachlässigt, karg die Schulbildung, die sie genießen darf. Wo konnte da Hoffnung keimen? Und doch am Ende reich und berühmt.
Der Lebenslauf von Hedwig Kurzmaler klingt ja selbst so wie einer in ihren Romanen, dass sie es so schwer gehabt hat, so wenig Schulbildung auch hatte und dann ausgerechnet Autorin wird. Ihre ersten Texte mussten dann ja auch sehr viel lektoriert werden, die wimmelten ja vor Fehlern, aber man sieht, sie hat es trotzdem geschafft. Sie hat sich so sehr dafür begeistert, Romane zu schreiben, dass sie damit auch ihre Leserschaft begeistern konnte.
Susanna, liebe Susanna, sagen Sie mir wenigstens, dass Sie mir ein bisschen gut sind. Sie schüttelte den Kopf und wagte ihn nicht anzusehen. Oh nein, es darf nicht sein. Sie wissen doch, ich bin ein armes Mädchen, das nichts hat als seinen guten Ruf. Deshalb darf ich nicht weiter mit einem Mann verkehren, der mir solche Worte sagt. Ich kann das nicht leichtsinnig hinnehmen, wie es wohl manche Mädchen tun. Gerade deshalb nicht, weil sie mir so lieb geworden sind.
Wir wollen uns ganz klar darüber sein, dass Sie die gelesenste Schriftstellerin Deutschlands und die gelesenste deutsche Schriftstellerin im Ausland sind. Zwar sind Sie wohl mehr der Liebling jener Kreise, die sonst nicht das Kontingent der Leser stellen, aber was schadet das? Und weiter wollen wir uns nicht verhehlen, dass Sie Stunden des Glücks und der schönsten Entrücktheit Hunderttausenden von jenen beschert haben. Und ich bin der Letzte, der das unterschätzt. Sie haben damit eine große und edle Mission erfüllt.
Frau Kurzmaler, man sagt ja von Ihnen, dass Sie die Ideen zu Ihren ersten Werken dadurch bekommen haben, dass Sie schon in frühester Zeit zu einer alten Dame als Vorleserin gekommen sind.
Ja, so ist es. Ich war 15 Jahre, als ich zu der alten Dame kam und die ich betreute, weil sie nicht krank war. Dann musste ich ihr sehr viel vorlesen, auch nachts. Und so wurde ich mit der ganzen damaligen Literatur bekannt.
Hedwig Kurzmaler, selbst schon eine alte Dame, das weiße Haar zu einem strengen Knoten gesteckt, die Augen blitzen listig, im Jahre 1949. Rüstig und ungebremst in ihrer Schaffenskraft erzählt sie dem jungen Reporter Hans Jesse:
Mit 15 Jahren fing ich schon an zu schreiben und mit 17 Jahren verkaufte ich die erste Novelle an eine Leipziger Tageszeitung. Die Novellen, die ich geschrieben hatte, legte ich meiner alten Dame vor. Und als ich sie gelesen hatte, sagte sie mir, warum ich die alle mit einem bösen Ende ausgehen ließ. Ich ließ nämlich alle sterben, die in meinem Roman zu tun hatten. Und das kam mir natürlich dann auch lächerlich vor und das habe ich gelassen. Und daraus ist jetzt mein immerwährendes Happy End entstanden.
Kurzmaler nannte ihre Romane ja Märchen für Erwachsene, mit denen sie ihrer Leserschaft ein paar angenehme Stunden in der Freizeit bieten wollte. Und genau das ist das Programm dieser Romane. Sie sind ganz klar Fantasieprodukte, fiktional. Also es gibt da auch das wunderbare Glück am Schluss. Und wie ein Forscher auch gezeigt hat, Andreas Graf, die Bewegung vom Schein zum Sein. Also wie im Märchen vom Aschenputtel haben sie am Ende diese Bewegung hin zur Prinzessin.
Kurzmaler kam es aufs Weinen an, auf die sentimentale Gefühlsrührung und es ist tatsächlich Kitsch.
Andreas Graf, Germanist, ein Mann, der durchaus eine höhere Bildung genossen und sich dennoch in die heile Welt der Kurzmaler vorgewagt hat. Gar mit Vergnügen hat er, nach eigenem Bekunden, an die 50 ihrer fast 200 Romane gelesen, um derart gestärkt ihre Biografie zu verfassen.
Sie heißt nicht so unrecht die Königin des Kitsches, aber Kitsch, was ist schon Kitsch? Ja, also Kitsch, hat mal ein schlauer Mensch gesagt, ist auch eine besondere Kunst.
Verehrte Frau, Sie müssen doch all diesen Leuten, die Ihre Werke tranken wie Zuckerwasser, in die Seele getroffen haben. Müssen ihnen innerlich verwandt sein, ihre allerletzten geheimsten Wünsche und Sehnsüchte, ihre Ergänzungen und Traumerfüllungen müssen auch sie in sich tragen, sonst ist das unmöglich. Sie repräsentieren die deutsche Durchschnittsseele. Sie sind die Essenz des kleinen, bedürfnislosen Mittelstandes des Geistes.
Sie war auch eine sehr gute Erzählerin. Also nicht in so einem Sinne von, dass es ihr besonders gut gelang, Plots zu erfinden, weil das konnte sie nicht. Aber sie hatte einen Blick für menschliche Emotionen. Ganz bestimmte Konfliktsituationen, dafür hatte sie einen Blick. Man kann jetzt nicht sagen, dass sie Charaktere durch einen ganzen Roman hindurch überzeugend in ihrer Entwicklung hätte darstellen können. Das konnte sie einfach nicht. Es gibt immer wieder Brüche, wo man denkt, mein Gott, das kann nicht sein. Aber Situationen, vor allem zwischen Mann und Frau, die war sie durchaus in der Lage, sehr spannend zu schildern.
Fleißig ist sie, unsere Hedwig. 1904 erscheint im Chemnitzer Tageblatt ihr erster Fortsetzungsroman. Licht und Schatten. Welch ein Segen. 250 Reichsmark Honorar, das sie ihrem Fritz auf den Küchentisch legen kann. Fritz, der Dekorations- und Tapetenmaler, ihn hat sie geheiratet, ihm hat sie zwei Kinder, zwei reizende Mädchen geschenkt und ihm folgt sie nach Berlin. Mit Kiel und Feder ernährt sie nun die Familie, muss sie ernähren, da der gute Fritz seine Arbeit verloren hat.
Frau Kurzmaler, vertraten Sie in Ihrer Arbeit den Standpunkt, Sie wollen die Menschen unterhalten?
Ich wollte die Menschen unterhalten, ich wollte aber auch als Mutter erzieherisch wirken auf die jungen Mädchen und jungen Frauen, für die ich geschrieben habe. Und das mir gelungen ist, das geht aus unzähligen Briefen hervor. Ich habe sehr viele Dankbriefe, gerade in dieser Beziehung bekommen.
Zu dem Dank gesellt sich alsbald die Pracht. Das Mädchen der Schande wird in der pulsierenden Hauptstadt Berlin zu einer Dame von Welt. Kurt Götz, Emil Jannings, Franz Lehár, Asta Nielsen, sie alle sind regelmäßige Gäste in ihrem geistreichen Salon. Zur Millionärin ist sie emporgestiegen, ganz aus eigener Kraft, die HCM, wie sie jetzt ehrfurchtsvoll genannt wird. Und Woche für Woche sehnen sich scheue Mädchen, reife Frauen und auch der ein oder andere fesche Bursche nach ihren Fortsetzungsromanen.
Da war es um ihn geschehen gewesen. In ihren Augen sah er denselben heißen Wunsch, der auch ihn beseelte, und plötzlich brannten die Lippen der beiden jungen Menschen aufeinander in einem langen, seligen Kuss. Dieser kurzen Minute heißer Glückseligkeit folgten allerdings in Günthers Herzen bittere Selbstvorwürfe. Er bat sie, ihm nicht zu zürnen und ihm zu vergeben, dass er sich diesen süßen Augenblick vom Glück gestohlen hatte. Sie hörte ihm mit verträumtem Lächeln zu und sagte dann, ihn groß und voll ansehend, »Das alles habe ich gewusst, Günther. Ich habe dir nichts zu verzeihen.«
Die pseudoliterarische Grippe wirft dich nicht aufs Krankenlager, aber sie verdummt. Aber sie verseucht Geist und Geschmack. Aber sie verwandelt dich aus einem immerhin Ebenbilde Gottes in einen Bullen oder, falls du eine Dame bist, in eine Kuh. Ich erhebe meine Stimme und warne. Die pseudoliterarische Grippe hat ihren Herd in Charlottenburg und sie heißt Hedwig Kurz Mahler. Die Zahl ihrer Originalromane ist wie Schund am Meere. Trotz Papiernot werden sie in Hunderttausenden gedruckt. In Hunderttausenden! Das arme deutsche Vaterland wird mit ihnen überschwemmt.
Sehr geehrter Herr Reimann, was hat Sie eigentlich so furchtbar gegen mich erbost, dass Sie immer Reklame für mich machen? Seit Sie mir die Ehre erweisen, mich in verschiedenen Intervallen wegen meiner harmlosen Märchen, mit denen ich meinem Publikum einige sorglose Stunden zu verschaffen suche, anzupöbeln, werden diese noch mehr gekauft als bisher. Jedenfalls fühle ich mich veranlasst, Ihnen meinen tiefgekühlten Dank zu stammeln und Ihnen im Geiste tief ergriffen die Hand zu drücken. Gott lohne es Ihnen, edler Mann. In gebührender Demut und Verehrung, großer Meister, Ihre noch nicht ganz zerschmetterte Hedwig Kurz Mahler.
Die Romane von Kurz Mahler wurden auch ganz stark politisch angegriffen, denn es war klar, diese Romane werden von unteren Schichten gelesen. Aber was dann dargestellt wird, sind Träume vom besseren Leben in der Oberschicht. Und da sagen dann die politischen Kritiker, das geht nicht. Die Angehörigen der unteren Schichten, die müssen sich doch erstmal bewusst werden über ihre soziale Lage und dann sozialistisch für ihr besseres Leben erstmal kämpfen. Denn dieser unmögliche Zufall, der in den Romanen passiert, den gibt es doch gar nicht. Diese Romane verblenden. Man muss doch politisch für seine Sache einstehen.
Wie Geier kreisen die Kritiker über ihr und stoßen aus allen Richtungen auf unsere arme Hedwig hinab. Strenge Sittenwächter, scharfschnäbelige Zeitungsliteraten, erboste Klassenkämpfer und dem Sentiment entsagende Suffragetten. Ihr Leben lang wird sie diesem Sturme trotzen und nicht nur diesem, auch anderen Unbillen. Zweimal verliert sie ihr Vermögen. Und zweimal gewinnt sie es wieder zurück. Durch Strebsamkeit und Fleiß, durch Standhaftigkeit und kluges, geschäftiges Handeln in der Zeit. Auch in den dunklen Jahren, als Hedwig Fördermitglied der SS wird, sie sich aber weigert, ihr Werk für die barbarische Ideologie umzuschreiben. Der Baron bleibt Baron und wird nicht zum Standartenführer. Der elende Schuft bleibt selbiger und wird nicht zum Juden.
Man hat einmal nachzurechnen versucht, in wie vielen Exemplaren Ihre Romane in Deutschland verbreitet worden sind.
28 Millionen Bücher sind in Deutschland verkauft worden. Außerdem habe ich an viele Zeitungen die Erstdrucke verkauft und die Zweitdrucke. Und dann ist fast im gesamten europäischen Ausland meine Produktion auch übersetzt worden.
Bis in unser Hohes Haus, den Bundestag, schafft es die Autorin der tiefen Gefühle. 15 Mal wird sie dort erwähnt und nie ist es eine freundliche Rede, in der sie zur Sprache kommt. Doch das hört sie schon längst nicht mehr. Im traurigen Monat November stirbt sie 1950 am beschaulichen Tegernsee. Hier hat Hedwig die letzten Jahre eines Lebens verbracht, das sich schreibend erfüllte. Einfach, bescheiden, grundehrlich.
Im Zeitzeichen erinnerten Veronika Bock und Ulrich Biermann an Hedwig Kurz Mahler, die heute vor 150 Jahren geboren wurde. Redaktion Michael Rüger. Zeitzeichen morgen über den niederländischen König Wilhelm III.
Zeitzeichen. Täglich morgens um 9:45 auf WDR 5 und abends um 5:45 auf WDR 3. Und jederzeit hier im Netz. WDR.de.